Ja, vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren, passenden Lieder zur Israel-Konferenz. Herzlich willkommen alle auch meinerseits und ich würde gerne noch ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir dann einsteigen in dieses Thema Israel auserwählt, angefochten und gesegnet. Liebevoller Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus beten wir, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ariel Winkler hat gestern Abend einen beeindruckenden Vortrag gehalten. Er hat damit begonnen, aus dem Mosebuch zu zitieren. Ich glaube, es war 5. Mose 7. Dass Gott eben das Volk Israel erwählt hat, nicht weil es groß ist und besonders attraktiv gewesen wäre, sondern weil es eins der kleinsten Völker in dieser Welt ist und einfach weil Gottes Liebe so groß ist. Es gab einen bekannten deutschen Theologen namens Hermann Betzel. Er hat gelebt 1861 bis 1917 und der bringt das in ähnlicher Weise auf den Punkt. Er hat einmal geschrieben, und das darf ich Ihnen vorlesen, Gott hätte im Altertum die idealsten Völker für sich haben können. Roms Rechtsklarheit, seine Macht und seinen Stolz, Griechenlands Idealschönheit, zarte Sprache, reiche Gedankenwelt, bewunderungswürdigen Kunstsinn, Ägyptens Welttiefe, Todesangst und Lebensstille. Und er hat all diese Völker beiseite gelassen, ist bei einem ärmlichen Volk eingekehrt und hat das Judenvolk zum Träger seiner Gedanken gemacht. Er hat nicht Rom und die Größen der antiken Welt gewürdigt, dass aus ihnen der Träger seiner welterlösenden Gedanken entstehe, sondern er ist in ein armes Städtlein eingegangen und hat ein armes Weib um diesen Dienst angegangen und hat sich erniedrigt in dieser Liebe. Ja, ich darf noch mal darauf eingehen, es war ein wunderbarer Vortrag gestern Abend und der Ariel hat über diese drei Punkte gesprochen, Israel auserwählt, angefochten, deshalb eben auch angefochten, aber zum Schluss auch gesegnet. Und was ich heute Morgen tue, ich fahre einfach damit weiter. Ich mache da weiter, wo du aufgehört hast, Ariel. Aber ich möchte das versuchen, mehr zu tun aus dem Blickwinkel des Neuen Testamentes. Wir haben gestern gehört, die wunderbaren Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak gegeben hat, Jakob gegeben hat, David gegeben hat, der Bund, den Gott mit David gegeben hat und so weiter und so fort. Und dann hat er eine schöne Linie gezogen, auch zum Neuen Testament hin. Und wie gesagt, mir fällt auf, dass das Neue Testament da auch einiges zu sagen hat. Und ich mache auch diese drei Punkte. Und der erste Punkt lautet jetzt, Israel auserwählt. Das ist der erste Hauptpunkt. Und da beginne ich mit Matthäus Kapitel 5, das ist die berühmte Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus, die er damals gehalten hat. Und da redet er über das Gesetz und die Propheten. Wir lesen, Jesus sagt, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich Gottes oder im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Bedenken wir, dass der Herr Jesus hier nicht nur von dem Gesetz redet, sondern er sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen das Gesetz und die Propheten. Das ist also eine Verbindung, die da gegeben ist. Nun zunächst einmal das Gesetz. Was ist denn das Gesetz? Das Gesetz im engeren Sinn, das sind die 5 Bücher Mose, die Tora, die 10 Gebote, das Gesetz des Sinai oder die 613 Gebote, die Gott im Alten Testament gegeben hat. Aber im weiteren Sinn ist der Begriff Gesetz auch geschrieben für die ganze Bibel, das heißt für das ganze Alte Testament. Zum Beispiel sagt Jesus einmal, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Ja, in welchem Gesetz steht das denn? In welchem Mosebuch steht es denn? Ich habe es ja hier notiert. Das ist ein Zitat aus Psalm 82, Vers 6. Wir sehen also, der Begriff Gesetz dehnt sich aus auf das ganze Alte Testament. Und wenn wir beten, das tun wir ja geläufig auch hier in unseren Gottesdiensten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz oder die Wunder in deinem Wort, dann ist damit eben das ganze Alte Testament gemeint und heute kann man auch sagen, die ganze Bibel. Nun sagt der Herr Jesus, dass das Gesetz und die Propheten nicht aufgelöst werden. Was heißt das? Das Gesetz ist ja erfüllt durch Jesus Christus. Wir als Gemeinde Jesu heute stehen nicht mehr unter dem Gesetz des alten Bundes. Unser Gesetz hat einen anderen Namen, nämlich Jesus Christus. Wir sind ihm gesetzesmäßig unterordnet. Aber aufgelöst ist das Gesetz nicht. Es steht ja noch geschrieben. Wir haben es ja noch, oder? Ist das in Ihrer Bibel nicht drin? Das gesamte Alte Testament? Mit allen Geboten, die ganze Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk unter dem Gesetz, das haben wir noch. Also Jesus möchte damit auch sagen, dass das Gesetz, die Bibel, gestern hat das auch so schön der Engel, er hat das schön erklärt, ja. Altes und Neues Testament ist ja auch in gewisser Weise eine Einheit. Und Jesus will sagen, er hat es ja auch gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und das sagt er auch hier, das Gesetz und die Propheten werden nicht aufgelöst. Stehen noch in der Bibel. Erfüllt ja. Erfüllt ja, aber nicht aufgelöst. Der alte Bund ist für uns überholt. Hebräer Kapitel 8, Vers 13. Christus ist das Gesetzesende, aber schriftlich immer noch vorhanden und die Gebote des alten Bundes fließen ja auch ein in das Neue Testament, oder nicht? Außer jetzt explizit das Sabbatgebot oder die Beschneidung oder die Opfer und Rituale und so weiter, aber sonst auch im Neuen Testament dürfen wir nicht lügen, ja? Auch im Neuen Testament sind wir aufgerufen, unsere Feinde zu lieben. Und wir dürfen nicht stehlen, etc., etc. Es ist auch interessant, dass das Israel, das sich Jesus Christus nicht im Gehorsam unterordnet, eines Tages durch das Gesetz gerichtet wird. Insofern ist es immer noch gültig. Obwohl wir nicht unter dem Gesetz stehen. Sie verstehen mich richtig? Sehen Sie mal, da gibt es diese Stelle aus Römer Kapitel 2, Vers 12, die habe ich jetzt hier nicht drauf, das ist mir erst nachher so gekommen. Da heißt es, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Das sind die Naturvölker oder die Völker an und für sich, die Nationen außerhalb Israels, die hatten ja kein Gesetz. Die hatten nicht das Gesetz Mose, aber die hatten ein Gesetz im Herzen. Die hatten ein Gewissen und die konnten Gott erkennen anhand der Schöpfung, Römerbrief Kapitel 1. Aber das schriftliche Gesetz, die fünf Bücher Mose, die Tora, besaßen die Nationen nicht. Und die werden einmal gerichtet nach ihren Werken und nach dem, was sie von Gott wissen konnten. Und dann geht es aber weiter. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, das sind jetzt die Juden, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Steht im Römerbrief. Sie werden durch das Gesetz gerichtet werden. Und wissen Sie, wo das passiert? Ich glaube, am großen weißen Thron. Wenn die Menschen vor dem großen weißen Thron, Offenbarung Kapitel 20, erscheinen müssen, werden sie nach ihren Werken gerichtet. Die Nationen, nach dem, was sie wissen konnten, und gehen dann verloren. Und ein Israel, das im Unglauben verharrt hat, wird nach dem Gesetz gerichtet und ist dann auch verurteilt. Gut, soweit, was das Gesetz betrifft. Nun aber die Propheten. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ja, als Jesus Christus das erste Mal kam, da hat er, sagt man, um die 300 alttestamentlich-prophetische Prophezeiungen über ihn, über sein erstes Kommen erfüllt. Aber lange nicht alle. Es gibt derer ungefähr 2400 Prophezeiungen und nur 300 hat er erfüllt, als er das erste Mal kam. Was sagt uns das? Er muss wiederkommen. Er muss auch die anderen, ich sage jetzt mal 2000 oder 2100 Prophezeiungen, die sich auf ihn beziehen und auf Israel beziehen, die müssen auch erfüllt werden und darum kommt er wieder. Und im Alten Testament haben die das ja nicht gesehen, den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu. Die haben das oft als kompakt ein Ereignis gesehen und nicht die Zeit dazwischen. Also muss alles noch erfüllt werden. Wo wird es erfüllt? In dem letzten Buch der Bibel. Ariel hat das so schön gesagt gestern, ja, man fängt immer hinten an zu lesen, um zu sehen, ist da ein Happy End und dann liest man den Roman oder nicht. Meine Frau macht das so. Die liest gerne Historienromane, aber die fängt hinten an, oh, der Roman hat ein schönes Happy End, dann fange ich an zu lesen. Und sonst kommt er weg. Ja? Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, hat ein wunderbares Happy End. Und darum ist die Offenbarung auch so jüdisch. Die ist ja total jüdisch, die Offenbarung. Guckt einmal, Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 21, das ist die berühmte zweite Predigt oder Rede des Apostel Petrus vor den Juden. Das erste war die Pfingstpredigt und jetzt kommt eine zweite große Rede und er redet über die Wiederkunft Jesu. Sie lesen es, über die Wiederkunft Jesu. Und er sagt, der Petrus, den freilich der Himmel aufnehmen muss, den Herrn Jesus Christus, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Aller Dinge. Von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Es muss alles erfüllt werden. Glauben wir das? Also auch die Erwählung Israels. Der spricht ja hier zu Israel, der Apostel Petrus. Und er sagt ja von ihnen, die Wiederherstellung aller Dinge, das muss geschehen und darum kommt der Herr zurück. Und er ist so lange im Himmel, bis er zurückkommt. Und dann wird er alles erfüllen. Und darum werden sie ja auch später einmal Buße tun. Das ist ja die Tragödie heute des jüdischen Volkes, dass sie kämpfen und kämpfen und kämpfen und sich abstrampeln und doch nichts erreichen. Das zieht sich bis in die Endzeit hinein, bis er in den Wolken zurückkommt. Das ist ja auch so schön. Das haben ja die Engel gesagt, als Jesus gen Himmel fuhr. Der fuhr ja in den Wolken gen Himmel und wurde vor ihnen weggenommen in den Wolken des Himmels. Und die Engel sagen, er wird genauso wiederkommen, wir ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und jetzt sehen wir, siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Und die Stämme des Landes, ich glaube, das sind die Stämme des jüdischen Volkes, werden wehklagen. Das ist die Verbindung zu Sacharja Kapitel 12, Vers 10, wo Israel an seine Brust schlägt, wo sie sehen, in welchen sie gestochen haben, wie sie weinen über den Eingeborenen, den Erstgeborenen. Und Männer und Frauen in Israel, ein Überrest, zu Buße findet und dann zum Glauben an Jesus Christus. Ich habe einen weiteren Punkt aus dem Neuen Testament zu diesem ersten Hauptpunkt Israel erwählt. Also wir haben das jetzt schon gesehen, Gesetz und die Propheten, es muss sich alles erfüllen. Das Gesetz hat Jesus erfüllt und er erfüllt auch alle noch ausstehenden Prophezeiungen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, ich nenne das mal so, das Selige danach. Um was ging es hier in der Apostelgeschichte Kapitel 15? Der Apostel Paulus, Barnabas, die waren unterwegs, die haben das Evangelium verkündigt und dann kamen Juden aus Jerusalem runter, Judaisten, und die haben jetzt gesagt, also die Heidenchristen, die sich bekehrt haben, das war für die ja eine Überraschung sowieso, das haben die ja gar nicht mal so gerne gemocht, jedenfalls nicht alle. Und dann haben sie gesagt, jetzt ist aber so, wenn die wirklich gerettet werden wollen, also oder gerettet werden sollen, dann müssen sie das mosaische Gesetz halten und sie müssen jüdisch leben. Und da gab es einen Streit, eine Auseinandersetzung. Und dann haben die Apostel damals gesagt, also Paulus und Barnabas, die Boten, dann gehen wir nach Jerusalem und da klären wir die Sache da vor den Aposteln in Jerusalem und den Ältesten. Und dann gehen sie da hoch und dann wird das alles dargelegt. Und schlussendlich, Sie kennen auch diese Geschichte wahrscheinlich, die Apostel legen fest in der Kraft des Heiligen Geistes, nein, die Nationen stehen nicht unter dem Gesetz. Gewisse Dinge müssen sie einhalten, ja, das ist richtig, aber sie sind nicht dem mosaischen Gesetz verpflichtet. Und dann hält der Jakobus, das ist der Halbbruder unseres Herrn gewesen, der Apostel Jakobus war zu diesem Zeitpunkt schon gestorben, hingerichtet worden durch Herodes, und jetzt tritt hier der Halbbruder des Herrn Jesus Christus auf. Er war ja der Älteste in Jerusalem, einer der Hauptältesten, und der sagt, Apostelgeschichte 15, 13 bis 18, wir lesen das, nachdem sie aber ausgeredet hatten, antwortete Jakobus und sprach, Brüder, hört mich, Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Das haben die jetzt erlebt, die kamen ja alle zum Glauben aus den Nationen. Petrus hat die Türe aufgeschlossen zur Cornelius, Apostelgeschichte Kapitel 10. Paulus und Barnabas waren unterwegs, ab Apostelgeschichte Kapitel 13. Menschen aus den Nationen kamen zum Glauben. Und jetzt sagt er, Petrus hat davon erzählt und dann Vers 15, und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt zitiert er Amos. Amos Kapitel 9, Vers 11 und 12. Hattest du, glaube ich, gestern auch erwähnt, Ariel. Und da geht er dann weiter. Also hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht, Amos. Danach will ich zurückkehren und die Hütte Davids wieder aufbauen, die zerfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies tut, was von jeher bekannt ist. Ja gut, jetzt geht also der Jakobus dahin und zitiert Amos, ich sagte, Amos Kapitel 9, Vers 11 und 12, und als Bibelschüler denkt man, jetzt muss ich da mal nachschlagen. Was hat denn der Amos da gesagt? Und wissen Sie was, ist interessant, da sagst du dir plötzlich, hoppla, das stimmt ja gar nicht alles, was der Jakobus da zitiert. Der Amos hat in dieser Stelle nicht geredet von einem Volk aus den Nationen, dass der Herr sich zu einem Volk erwählt. Und der hat auch nichts gesagt von einem danach. Der Amos hat nur gesagt, dann wird die zerfallene Hütte Davids wieder aufgebaut. Ja, was ist denn das jetzt? Wissen Sie, der Jakobus war auch durch den Heiligen Geist inspiriert. Einmal. Dann waren die Worte des Petrus, des Simon bekannt und des Paulus, dass Menschen zum Glauben kamen. Das sah man ja, die Geschehnisse vor ihren Augen. Und jetzt bindet das Geschehen der Jakobus mit ein in die Worte von Amos. Das darf er, weil er inspiriert war durch den Heiligen Geist. Wir dürfen das nicht. Ich darf das nicht irgendwie, ja, was nehmen und dazu tun. Aber die durften das. Und so ergibt das ein Ganzes. Er bindet jetzt diese Worte in die Jakobus-Aussage mit ein. Und dann ergibt das ein Ganzes auf einmal. Das ist ja auch interessant, das finde ich so klasse, sage ich Ihnen, dass der Amos, ich habe mich eigentlich gefreut, zuerst habe ich gesagt, oh, das ist doch schade, der Amos, der sagt das ja gar nicht, der redet ja gar nicht von diesem Volk der Nationen, die zum Glauben kommen und auch nicht von danach. Und auf einmal habe ich gedacht, hoppla, hoppla, Norbert, das ist doch gut. Warum? Das ist ein Beweis mehr über die Lehre der gesamtheiligen Schrift, dass die Gemeinde Jesu im Alten Testament nicht offenbar war. Und darum konnte Amos gar nicht darüber reden. Das ging gar nicht. Das kann jetzt erst der Jakobus im Neuen Testament, als ein neuer Bund eingeführt worden ist und Menschen aus Juden und Heiden zu einer Gemeinde zusammenwachsen. Ne? Ist das nicht gut? Herrlich. So, und jetzt sagt ja auch der Jakobus, er sagt ja nicht, das ist jetzt die Erfüllung, sondern er sagt, damit stimmen die Worte der Propheten überein. Das heißt, wir stehen jetzt in dem Prozess der Erfüllung biblischer Prophetie. Und die Reihenfolge ist erstens, jetzt aus dem Blick des Neuen Testaments, der Herr nimmt sich ein Volk aus der Nationenwelt, das ist die Gemeinde Jesu, wie wir sie heute haben, und er rettet die. Dazu gehören auch die Juden, die an Jesus glauben, sowohl die Schweizer, die an Jesus glauben. Ja? Zu einem Leib zusammengefasst. Das ist jetzt der Prozess, der jetzt funktioniert. Gegenwärtig, sagt Jakobus, gegenwärtig. Und jetzt sagt er, danach, nach dem Abschluss der Gemeinde Jesu, wird der Herr die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Er wird Israel wiederherstellen. Er wird zurückkehren. Ist ja klasse, Engel Gabriel, der Bruder von Engel Ariel. Der Engel Gabriel, der hat doch seinerzeit der Maria gesagt, als er der Maria begegnet zur Ankündigung der Geburt Jesu, wie sie ihn nennen soll, Jesus sollst du ihn nennen. Und dann sagt er, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Gut, die Juden haben den Herrn Jesus verworfen, ihren König, ja, stand ja oben am Kreuz. Und dann hat der Herr Jesus zwischenzeitlich das Anrecht auf den Thron Davids mit in den Himmel genommen. Und er regiert vom Himmel aus. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und die Bibel erklärt uns, dass nachdem der Herr Jesus auferstanden ist aus den Toten und gen Himmel gefahren ist, sagt die Bibel, dass er von Gott dem Vater als König eingesetzt ist. Das ist aber für Israel heute noch unsichtbar. Die sind da blind für, die sehen das nicht. Und da heißt es hier, und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Also er ist König, aber für Israel ist das unsichtbar. Aber er kommt zurück. Und ich greife das nochmal auf hier. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königreich wird kein Ende haben. Und da habe ich nachgeschlagen in dem Kommentar von Gebelein und der schreibt dazu, wenn er zum zweiten Mal kommt, nicht in Niedrigkeit, sondern in Macht und großer Herrlichkeit, wird er den Thron seines Vaters David und das verheißene Königtum empfangen. Und das geht Israel an, das geht Israels Erwählung an. Israel bleibt erwählt, liebe Freunde. Das Königreich muss da aufgerichtet werden. Ist interessant, wir haben das Paulusbuch erwähnt, ja? Müssen Sie unbedingt kaufen. Wer es nicht bezahlen kann, kann zu mir kommen, ich schenke Ihnen eins. Ja, aber kommen Sie nie alle. Ja, ich darf das mal ruhig sagen in eigener Sache. Da stehen Dinge drin, die ich selber erst entdecken musste beim Lesen der Paulusbriefe. Und seine Bekehrung, die ich noch gar nicht so gewusst habe. Erst mit dem Studium ging mir das auf. Zum Beispiel sagt Paulus nicht, dass Jesus der König der Gemeinde ist. Er sagt, dass er König ist. Aber nicht der König der Gemeinde. Er ist unser Haupt und wir sein Leib, seine Glieder. Natürlich kann man jetzt sagen, ist Wortklauberei. Ja, aber als Haupt ist er ja König. Schließlich ist er ja gekrönt. Also ist er ja dann in gewisser Weise unser König. Und da sage ich, ja, das stimmt und doch nicht so ganz. Für uns ist er noch mehr als König. Wir sind leiblich, organisch, geistlich mit ihm verbunden. Glieder des Leibes und Haupt. Und so kommt er dann, um die Verheißung an Israel, die Erwählung an Israel festzumachen, zum Ende zu bringen, zu erfüllen, kommt er wieder. Und das sehen wir in der Offenbarung, Kapitel 11, Vers 17, beim Blasen der siebten Posaune ist das. Jesus, jetzt wird seine Wiederkunft, die bevorsteht, angekündigt. Und da heißt es, und sie sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der da warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Er kommt als der König der Nationen, als der König Israels, den sie damals verworfen haben und erfüllt die Erwählung Gottes an diesem Volk. Gott ist treu. Nimm das mit auch für dein Herz. Nimm das mit für dein Herz, für dich ganz persönlich. Gott ist treu. Vielleicht leidest du gerade unter deinem Versagen. Das kommt bei mir immer wieder vor. Und da bin ich so froh, Herr, du hältst uns fest. Du bist der Anfänger und? Ja, und dann drittens, wenn dann der Herr Jesus Christus wiedergekommen ist, das ist also das, was Jakobus verkündigt. Erstens, ein Volk aus den Nationen. Zweitens, danach wendet er sich wieder Israel zu. Und drittens, wenn dann das messianische Reich gekommen ist, wenn er als König zurückgekehrt ist, dann wird das Auswirkungen haben für alle Nationen in einem nie dagewesenen Maß. Da kommen wir heute nicht mit. Heute sind noch nicht alle Nationen zu Jüngern gemacht worden, oder? Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und macht zu Jünger alle Nationen. Ist das so? Also China, glaube ich, ist noch nicht so weit. Oder Nordkorea. Aber das wird passieren, da werden die Nationen kommen, da werden die Völker kommen, da wollen sie nach Jerusalem, da wollen sie gelehrt und unterrichtet werden. Wunderbar. Und jetzt noch ein drittes im Blick auf die Erwählung Israels, auch aus dem Neuen Testament, ein aufschlussreiches griechisches Wort. Jetzt denken Sie nicht, oh, der Norbert, oh, der kann Griechisch. Nee, kann ich nicht. Dumm geboren und nichts dazugelernt. Wie oft habe ich als Kind hören müssen, du Schussel. Ein aufschlussreiches griechisches Wort. Es gibt ja schlaue Bücher. Die darf man ja benutzen. Guckt einmal dieser Vers, Matthäus 21, 43. Das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringen wird. Sie kennen die Geschichte, das ist die Geschichte, das Gleichnis, das der Herr Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten vorlegt, über den Weinberg, über den Weinbergsbesitzer, der Gott ist und der dann, und die Pächter, das sind die Pharisäer, Schriftgelehrten etc., die Frommen in Israel, die gehen mit dem Weinberg nicht richtig um und dann sendet er seine Knechte, die Propheten, und die werden zum Teil geschlagen, umgebracht, zum Schluss sendet er seinen Sohn und den bringen sie auch um. Es ist so eins zu eins die Geschichte damals gewesen. Und dann fragt der Herr die Pharisäer, was wird wohl der Weinbergsbesitzer mit diesen Pächtern machen, die seinen Sohn getötet haben? Und dann sagen die, ja, der wird ihnen den Weinberg wegnehmen und anderen geben. Und sagt er, ja, genau. Und das wiederholt er denn hier. Das Reich Gottes wird von euch genommen und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringt. Und jetzt auch wieder hoppla, hoppla, hoppla. Das ist doch pure Ersatztheologie. Und da kann man sich doch drauf gründen. Ja, dem Israel ist ja das Reich Gottes weggenommen. Die sind ja 70 nach Christus untergegangen. Und dann ist ja die Gemeinde gekommen. Und die Gemeinde ist jetzt, die hat jetzt das Reich und die macht das jetzt weiter und die bringt Frucht. Ist es so? Nee. Ist es eben nicht. Ich sage Ihnen, diese Stelle ist ein Beweis, dass Israel eine Zukunft hat. Wir kommen da noch drauf. Ich mache spannend. Einmal kann mit dieser anderen Nation überhaupt nicht die Gemeinde gemeint sein. Warum nicht? Die Gemeinde erbt nicht das Reich, das Gott Israel versprochen hat. Oder? Wir sind nicht Erbe des messianischen Königreiches. Wir haben daran Teil in Christus, weil wir sein Leib sind. Auf jeden Fall. Aber das messianische Königreich gehört Israel. Müssen wir die Propheten lesen. Evangelien lesen. Offenbarung lesen. Das messianische Reich gehört dem jüdischen Volk. Und nicht der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist Erbe von was? Vom Himmel. Und da sind wir wieder bei den Paulusbüchern. Wir kaufen das Buch. Lesen Sie doch mal den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Kolosserbrief. Da steht nicht ein Wort, dass wir hier auf dieser Erde regieren werden, herrschen werden. In Christus haben wir Teil daran, ohne Zweifel. Aber was? Unser Erbe ist in den Himmel. Unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Das ist die Botschaft für die Gemeinde Jesu. Das ist deine Botschaft. Die Botschaft des messianischen Reiches, das da noch kommt, gilt uns in gewisser Weise auch, aber in der Hauptsache dem jüdischen Volk. Mit der Gemeinde ist auch etwas ganz Neues gekommen, was es überhaupt noch nicht gab und in den Synoptikern meines Erachtens auch nicht so verkündigt wird. Ja, jetzt gehen wir mal zurück. Das ist die Antwort der Pharisäer selber. Und er wird den Weinberg, wird er ihnen wegnehmen und anderen Weingärtnern verpachten. Ich sagte, nicht Gemeinde. Nicht Gemeinde. Das Wort, das hat mir eben keine Ruhe gelassen seiner Zeit. Da habe ich gedacht, Mensch, da muss doch irgendwo muss doch da ein Schlüssel sein. Und da bin ich so dankbar, Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Norbert kann kein Griechisch. Bin froh, dass ich einigermaßen Deutsch kann. Da steht im Urtext für andere das Wort Allos. Das können Sie nachschlagen. Es gibt Möglichkeiten. Können Sie sogar, wenn Sie wollen, über KI. Allos. Und wissen Sie, was Allos bedeutet? Das bedeutet andere derselben Art. Halleluja. Andere derselben Art. Also das bedeutet mit anderen Worten nicht, dass Israel damals das da war, als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, sondern ein anderes letztes Israel, das sich bekehren wird. Aber auch Israel ist, auch Juden sind. Ein anderes derselben Art. Dasselbe Wort kommt nochmal vor in der berühmten Rede, wo Jesus Christus sagt, Johannes 10, 16, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Hat Jesus nicht gesagt, wenn der Menschensohn erhöht ist, wird er sie alle zu sich ziehen, die dann zum Glauben kommen. Und der Überrest. Ja, was sind denn die anderen, die nicht aus diesem Hof sind? Da wird wieder gesagt, ja, ist die Gemeinde. Nein, ist sie ja nicht. Das sind Juden in der Zerstreuung, in der Diaspora. Juden, die am Ende der Tage aus der Welt zurückkehren in ihre Heimat. Der jüdische Staat ist wieder da. Und die am Schluss zum Glauben finden. Andere derselben Art, die waren nicht aus dem Hof. Das heißt, sie kamen nicht aus Israel, aus Jerusalem, sondern waren in der Zerstreuung und kommen am Ende zurück. Die Verheißung bleibt aufrechterhalten. Hat der Herr Jesus nicht gesagt, viele Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein? Die Ersten damals haben es nicht erreicht zur Zeit Jesu. Aber die Letzten, die werden es erreichen. Sie werden Buße tun, sie werden durch die Trübsal müssen, sie werden leiden. Und da gibt es noch ein klasse Wort. Klasse Wort. Johannes 14, 16 redet der Herr Jesus vom Heiligen Geist und er sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter, das ist der Heilige Geist, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ein anderer Sachwalter, steht auch das griechische Wort allos. Das bedeutet, der Heilige Geist ist ein anderer Sachwalter, sagen wir mal jetzt als Jesus, aber derselben göttlichen Art. Stimmt's nicht? Ja, sag doch Halleluja. Sag Halleluja. Ja. Er ist ein anderer und doch derselbe, weil er zur Dreieinheit Gottes gehört. Und dann habe ich nachgelesen, für ganz andere, also fremdartige, verschiedenartige oder andersartige, wenn jetzt ganz andere gemeint wären, also zum Beispiel die Gemeinde Jesu, da steht das griechische Wort heteros. Heteros. Das ist ein anderes Wort für fremdartig, ganz anders. Also, was ergibt sich aus dem Zusammenhang Israels Erwählung? Daraus ergibt sich, dass mit den anderen eine Nation, eine jüdische Nation gemeint ist, der späteren Zeit, die zum Glauben findet. Dass sich in der Offenbarungszeit, lesen wir ja im letzten Buch der Bibel, im Happy End Buch, nennen wir es mal positiv, und zum Herrn findet. Israel angefochten. Ist der zweite Hauptpunkt jetzt. Keine Angst, wir sind, wenn Nati anfängt, sind wir fertig. Matthäus 24, 9. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Dann in Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Es geht hier in diesem gesamten Zusammenhang der Ölbergrede Jesu um einen weltweiten Antisemitismus, der am Ende der Tage über Israel kommt. Und das brodelt sich ja zusammen. Die Apostel werden nachher das Fundament der Gemeinde, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt, das sind 12 Apostel, stehen sie als gläubiger Überrest des damaligen jüdischen Volkes. Und darum haben sie auch noch die Verheißung, auf 12 Thronen zu sitzen und das Volk Israel zu richten. Und er sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der beweist seinen Glauben und wird hineingerettet in das messianische Reich. Also die Juden, die dann zum Glauben kommen in der großen Trübsal und ausharren, da heißt es ja auch immer wieder in der Offenbarung vom Überwinden, die kommen dann in das messianische Reich. Antisemitismus. Ich hörte dieser Tage ein Interview mit Henry Broder, ist ja bekannt, ne? Der redet so interessant, manchmal ein bisschen humorvoll. hört man gerne zu, ich zumindest. Und der wurde dann unter anderem, da am Fernsehen wurde er gefragt, wie man den Antisemitismus erklären kann. Ja, zum Beispiel, dass Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, aus dem Sport ausgeschlossen werden, wie wir gestern hörten, und aus der Kulturszene ausgestoßen werden, nur weil sie Juden sind. Wie kann man das erklären? Antisemitismus. Und da antwortet Henry Broder, er sagt, wisst ihr, man kann alles erklären. Man kann, ich gebe das jetzt nur sinngemäß weiter, weil ich habe es mir nicht wortwörtlich aufschreiben können. Ich hörte das am Handy. Und da gab es sinngemäß weiter, man kann Mord erklären. Man kann Stehlen erklären. Man kann Lügen erklären. Man kann Alkoholmissbrauch erklären. Aber er sagt, den Antisemitismus kannst du nicht erklären. Das ist ein Phänomen, den man nicht erklären kann. Und da habe ich gesagt, oh Henry Broder, du lieber Bruder, ist er ja wahrscheinlich nicht, du kennst die Bibel aber nicht so gut. Den Antisemitismus kann man erklären. Und zwar mit vier Worten. Um meines Namens willen. Damit ist der Antisemitismus erklärt. Und wir kennen alle die bekannten Stellen hier. Denn siehe, deine Feinde, Gott, toben. Deine Hasser erheben das Haupt gegen dein Volk. Deine Hasser gegen dein Volk. Entwerfen sie listige Pläne und beraten sich gegen deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, hochaktuell, damit sie keine Nation mehr seien, damit nicht mehr gedacht werde des Namens Israels, denn sie haben sich mit einmütigem Herzen beraten. 120 Nationen befürworten einen Palästinenserstaat. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Und was tun sie dann? Weil sie gesagt haben, lasst uns in Besitz nehmen die Wohnungen, man kann auch sagen, die Weideplätze Gottes. Luther sagt, wir wollen das Land Gottes einnehmen. Und die neue Genfer Übersetzung sagt, wir wollen das ganze Herrschaftsgebiet Gottes für uns erobern. Das ist doch unglaublich aktuell und das ist ja genau das, was die Feinde Israels heute proklamieren. Und da schreibt ein Bruder, das habe ich in einem Andachtsbuch gelesen von Dillenburg, er bringt das so gut auf den Punkt, darum möchte ich das gerne zitieren. Weil es Gottes erwähltes Volk ist, wird es zur Projektionsfläche für Widerstand gegen Gott. Der Hass, der eigentlich Gott gilt, entlädt sich an diesem Volk. Antisemitismus hatte noch nie eine vernünftige Begründung, sondern ist verkappte Gottfeindlichkeit. Es ging in den Jahrhunderten der Feindschaft gegen Israel nie um Frieden. Nie. Immer um Vernichtung. Immer um Vernichtung. Sogar schon in Zeiten, dass sie das Land noch gar nicht hatten. Wie viel mehr jetzt? Ein Jude sagte, in Europa hassen sie uns, weil wir Juden sind. Im Nahen Osten hassen sie uns, weil wir noch da sind. Es darf nicht sein. Und da habe ich etwas gefunden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hätte ich denen gar nicht zugetraut. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da schreibt ein Benjamin Graumann, ist ein bisschen längerer Artikel, aber darf ich ihn vorlesen? Ja, hätte ich auch sowieso getan. Der schreibt, es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen, warnte der Auschwitz-Überlebende Primo Levi. Heute müssen wir festhalten, es geschieht schon wieder und zwar in ganz Europa. Die Shoah begann nicht in Auschwitz, sie begann mit Worten, und diese Worte sind längst überall, sie werden immer lauter, hemmungsloser und aggressiver. Seit dem 7. Oktober müssen Juden in Europa in schwindelerregender Geschwindigkeit erkennen, dass Antisemitismus Hochkonjunktur hat und Juden zunehmend zur Jagd freigegeben werden. Die Bilanz der vergangenen Wochen, das war im August, hat er das geschrieben. In Österreich wurde ein Ehepaar von einem Campingplatz geschmissen, weil sie Hebräisch sprachen. In Griechenland konnte ein Kreuzfahrtschiff mit israelitischen Touristen wegen gewaltsamen Protesten nicht anlegen. In Italien wurden israelische Touristen aus einem Restaurant gejagt. Und in Spanien wurde eine ganze Reisegruppe französischer Juden aus einem Flugzeug entfernt. Man stelle sich vor, welche Proteste es weltweit gegeben hätte, wenn irgendeine andere Minderheit aus einem Flugzeug selektiert worden wäre. Doch Europa blieb stumm. Es gab und gibt keine Massenproteste, keinen Aufschrei und keine Solidarität. Und zwar aus einem einzigen schmerzhaften Grund: die Opfer waren Juden. Europäische Universitäten sind mittlerweile zu Hotspots für Judenhasser geworden. Rechtsextreme und linksextreme Parteien, deren einziges verbindendes Element der Judenhass ist, sind im Aufwind und judenfeindliche Straftaten nehmen zu. In einer aktuellen Umfrage befürworten fast 75% der Deutschen eine Erhöhung des Drucks auf Israel. Ob die Hamas, eine unterdrückende und mordende Terrororganisation, unter Druck gesetzt werden soll, wurde nicht einmal gefragt. Welche Stellung nehmen wir als Christen ein? Unser Retter ist ein Jude. Und er ist jetzt noch Jude im Himmel. Und er kommt als Jude wieder. Der zukünftige Herrscher dieser Welt ist ein Jude. Das hasst der Teufel. Freddy, du hast es eingangs erwähnt, ne? Die vielen Länder um Israel. Guck mal, dieser gelbe Punkt da in der Mitte, das ist Israel. Ist umgeben von einem Meer muslimischer Nation, das unheimlich aufgewühlt wird. Und da sagt man über diesen kleinen Punkt da in der Mitte, dass das ein kolonialer Invasor im Nahen Osten ist. Und dann schreibt einer dazu: Ist Ihnen klar, wie lächerlich das klingt? Dieser kleine Punkt ist die größte Gefahr. Ich muss zum Schluss kommen. Israel gesegnet. Der Herr macht den Plan der Völker zunichte. Sein Plan erfüllt sich. Aus Israel ist der größte Segen der Weltgeschichte gekommen: Jesus Christus, der Welterlöser. Und zukünftig hat dieses Volk noch die Verheißung, ein weiterer Segen zu werden für alle Nationen im messianischen Reich. Im Römerbrief Kapitel 11 habe ich sieben Punkte gefunden für die Zukunft Israels, also neutestamentliche Punkte für die Erwählung des jüdischen Volkes. Der erste, die Vollzahl. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, also uns schon ein Segen geworden ist, wie viel mehr ihre Vollzahl? Ein noch größerer Segen. Was ist mit Vollzahl gemeint? Damit ist die Fülle Israels gemeint am Ende der Tage. Das heißt, der ganze Überrest Israels, der gläubig gewordene Überrest Israels, wenn der sozusagen vorhanden ist, dann kommt Christus wieder zur Wiederherstellung des jüdischen Landes und Volkes und des messianischen Reiches. Wiederannahme. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist und schon ein Segen für uns wurde, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Und das sieht man ja dann im messianischen Reich, wie das vor sich geht. Erstlingsbrot und Wurzeln. Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse, und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Die Erstlingsgabe im alten Bund, da ist der Ariel gestern auch drauf eingegangen, meine ich, nicht wahr? Der stand ja auch als Repräsentation für die ganze Ernte. Erstling ist immer nur der Erstling, da kommt noch viel hinterher. Und wenn die Wurzel heilig ist, die Wurzel steht eigentlich für den ganzen Baum bis in die Zweige hinein, oder nicht? Also sagen uns doch diese Worte, dass Gott auch für Israel der Anfänger und Vollender ist, wenn die Erzväter, wenn Gott mit den Erzvätern zurechtgekommen ist, dann wird er auch mit dem Rest Israels zurechtkommen. Wurzel und Zweige. Und da sind wir wieder bei den Zweigen. Wieder ein Propfung. Wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, also die Israeliten, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Damals wurden die Israeliten, die Jesus Christus verworfen haben, die wurden tatsächlich ausgebrochen aus dem edlen Ölbaum. Und diejenigen, die an Jesus glaubten, die messianischen Juden damals zur Zeit der Apostel, die sind drin geblieben in dem Ölbaum. Und dann kamen noch hinzu, die aus den Nationen, die eingepfropft worden sind. Das ist wunderbar, da redet Paulus sehr klar drüber. Und dann sagt er, aber am Ende der Tage kann Gott auch die ausgebrochenen Zweige wieder einpflanzen. Das bedeutet nicht, dass die damaligen Juden, die Jesus verworfen haben, dann gerettet werden. Das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, dass auch ein Volk Israel wieder entsteht, zunächst einmal säkular, das aber Buße tut am Ende der Tage und gerettet wird und dann wird es auch eingesetzt wieder. Dann der berühmte Vers, die Vollzahl der Nationen. Ich lese da jetzt den letzten Satz. Also Verhärtung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Glauben wir das? Man soll immer den ersten Sinn, wenn man einen Vers liest in der Bibel, immer den ersten Sinn nehmen und nicht irgendwie einen anderen Sinn da reinlegen, dann wird es meistens Unsinn. Ja? Was ist der erste Sinn, wenn ich das lese? Was ist der erste Sinn, der mir in den Gedanken kommt? Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist und so wird ganz Israel gerettet werden. Bumm. Ich glaube das. Also der ganze Überrest Israels. Am Ende der Tage. Und das geschieht, wenn Gott in seiner Vorsehung die Nationen in die Errettung eingebracht hat und sein Plan sich mit ihnen erfüllt hat, mit der Gemeinde Jesu, dann erfüllt sich schlussendlich auch der Plan Gottes mit dem jüdischen Volk, mit Israel. Die Erwählung bleibt. Der Retter aus Zion. Sechstens. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das ist ein Zitat übrigens auch aus, oder lehnt sich an Jesaja Kapitel 59, Vers 20. Jesaja 59, Vers 20. Also aus Zion wird der Retter kommen und er wird dann die Gottlosigkeit von Jakob abwälzen. Wo sehen wir denn den Herrn Jesus Christus nach Zion kommen? Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14, Vers 1. Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion mit 144.000 versiegelten Juden. Und das sind die Erstlinge, da gehören noch viel mehr dazu. Gehören noch viel mehr dazu. Der Rest Israels, der zum Glauben kommt, auch noch aus den Nationen, die durch die Trübsal gehen, unseres Erachtens nach der Entrückung. Und dann kommt der Herr zurück, damit ist nicht das himmlische Zion gemeint, das irdische Zion. Warum? Weil der Johannes auf dieser Erde war und er sagt in Vers 2, ich hörte eine Stimme aus dem Himmel. Wenn er eine Stimme aus dem Himmel gehört hat, war er selber auf der Erde. Und dann sieht er das irdische Zion. Und da kommt Jesus ja auch zurück auf dem Ölberg nach Zion, nach Jerusalem. Ja? Und dann wird das sich bekehrte Israel, die Sünden werden abgewälzt. Da entsteht Neues. Und siebtens, Gottes Erwählung ist unbereubar. Und dies ist für mich der Bund, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl Geliebte um ihrer Väter willen, denn die Gnadengaben und Berufungen Gottes sind unbereubar. Also hier wird das Ganze nochmal zusammengefasst. Der Paulus schreibt, muss unbedingt das Buch kaufen, die Sünde wird vergeben und sie werden in den neuen Bund eingeführt. Jeremia Kapitel 31, da steht das ja. Sie sind jetzt noch Feinde, aber sie bleiben Geliebte um der Väter willen. Wenn die Wurzel heilig ist, dann auch die Zweige, der ganze Baum. Und Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar. Ja, und nun aktuell direkt verbunden mit der Wiederkunft Jesu muss ein jüdischer Staat sein. Der muss her. Der muss her, damit sich das alles erfüllen kann. Denn es erfüllt sich in Israel und mit Israel und unter diesem Volk beziehungsweise in diesem Volk. Und darum würde ich sagen, biblische Prophetie rückt unbedingt in den Fokus. Ich sagte schon, Jesus wird so zurückkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. Apostelgeschichte 1, 10 und 11. Da gab es einen jüdischen Staat, ein jüdisches Volk, da gab es den Ölberg, da kam eine Wolke, da waren Engel dabei. So wird Jesus wiederkommen, genauso. Ich glaube das wörtlich, Sie auch? Nicht symbolisch. Ist Jesus symbolisch gen Himmel gefahren? So wird er wiederkommen. Das haben wir gelesen, Offenbarung 1, Vers 7. Ach, mein Ohr ist zu hier. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Und er kommt in den Wolken. Und es werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und alle Nationen, die werden ihn ja auch sehen. Aber die Nationen, die werden wehklagen. Israel wird Buße tun. Darum ist die Staatsgründung auch kein Zufall, ihr Lieben. Darum ist unsere Arbeit Beit Shalom in Israel kein Traumgeschäft. Darum wollen wir Leute nach Israel bringen. Natürlich Touristen, die es schön haben, tolle Reiseleiter und die das alles erleben sollen. Und wir haben ein Gästehaus, ein kleines Hotel. Aber es geht doch darum, dass wir wirklich sehen, Mensch, sieht mal, dieser Staat ist doch ein Wunder. Ist doch, und weil der Staat ein Wunder ist, ist es eben kein Wunder, dass er so angefochten ist. Da schreibt jemand, Karl Leier, zum Beispiel ist 1948 ein von Gott gesetztes Datum. Obwohl es bei der Staatsgründung Israel ganz weltlich zuging, das waren ja säkulare Menschen. 6 Jahre zuvor wurde 1942 bei der berüchtigten Wannsee-Konferenz die perfektionierte Endlösung zur Vernichtung der Juden beschlossen. 6 Jahre danach wurde Israel geboren. Wer darin nicht Gottes Walten ablesen kann, hat Sehstörungen. Und darum, ich komme jetzt so langsam zum Schluss. Nein, ich komme zum Schluss. Aber darum ist das letzte Buch der Bibel so wichtig. Das Happy End Buch, nennen Sie es immer mal so. Schreiben Sie sich das daneben. Offenbarung Jesu Christi, Happy End Buch. Ich habe das finde ich auch noch gut. Warte mal. Das habe ich nämlich jetzt gelesen. Nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Römer 11 am Schluss. Wir haben ja Römer 11 eben so ein bisschen Punkte rausgeholt. Und dann ist der Paulus, der bricht ja aus in einem Lobpreis für den Ratschluss Gottes. Und dann sagt Gott, und das beruhigt mich so ungemein für alle Geschehnisse, in der wir heute stehen. Denn von ihm kommt alles. Durch ihn steht alles. Und zu ihm geht alles. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Also, ist alles unter Kontrolle. Und darum ist das Offenbarungsbuch, das letzte Buch der Bibel, ist deshalb auch so jüdisch, so jüdisch. Und das müssen wir doch berücksichtigen, nicht immer alles auf Gemeinde, Gemeinde, hier Gemeinde, da Gemeinde. Es gibt doch noch einen Unterschied. Die 144.000 sind nicht Gemeinde, nach meinem Dafürhalten. Was ist der erste Sinn, wenn ich das lese? Aus 12 Stimmen. Dr. Fruchtenbaum hat 550 Bezüge in der Offenbarung zum Alten Testament aufgedeckt. 550 Bezüge. Wer die Offenbarung verstehen will, muss auch das Alte Testament verstehen. Hat auch der Ariel gestern gesagt, ne? Du liebst das Alte Testament. Natürlich die ganze Bibel, aber wir haben es ja richtig verstanden, ja? In der Offenbarung erfüllen sich noch alle ausstehenden Prophezeiungen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, Gesetz und die Propheten, sondern zu erfüllen. Und er hat das Gesetz erfüllt und erfüllt auch alle Prophezeiungen, die noch erfüllt werden müssen. Derer gibt es 2400. Das sind 8-mal mehr als über die erste Ankunft Jesu. Da haben sich 300 erfüllt. Ist das richtig dann, 8-mal mehr? Ungefähr. Ja, sagen Sie einfach ja. 8-mal mehr. Also wird doch der Herr, also passiert es oder nicht? Die Offenbarung ist der Sieg Gottes über alles. Alles zu ihm hin, alles für ihn, alles, alles. Es entgleist ihm nichts und wenn es noch so schlimm wird. Selbst der 7. Oktober gehört dazu. So grausam. Grausam. Es geht in der Offenbarung ums Endgericht, es geht um die Wiederherstellung Israels, es geht um die Rückkehr des Christus als der Messias. Es geht um die Einführung des Königreiches. Es geht um einen neuen Himmel und um eine neue Erde. Tschüss. Darf ich noch ein Gebet sprechen? Liebevoller Vater, in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, wir können nur mit einstimmen in den Lobpreis des Paulus. Was für eine Weisheit hast du? Wer hat dir etwas gegeben, dass du es ihm wiedergeben müsstest? Denn von dir kommt doch alles, Herr. Durch dich besteht alles. Es geht alles zu dir hin. Du bist der Herr der Geschichte, auch unserer, auch meiner Geschichte. Du kommst mit allem zum Ziel, mit deinem Volk, mit den Nationen, mit deiner Gemeinde. Wir beten, Maranatha, komme bald. Und wir segnen Israel in deinem Namen. Amen. Ja, jetzt hören wir, sehen wir schon, jetzt hören wir ein wunderbares Lied. Und noch etwas zum Schluss. Kaufen Sie das Paulusbuch.